SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und bis 11:30 geht es hier vor allem um ein Thema: Putins neueste Eskalation. Wir fragen einen Militärexperten, was die Teilmobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine bedeutet. Wir berichten über die Reaktionen. Und wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten über die geplante Verstaatlichung des Gasversorgers Uniper, der wegen des russischen Lieferstopps in massiven Schwierigkeiten steckt. Noch vor ein paar Tagen, da sagte Wladimir Putin: Wir haben es in der Ukraine nicht eilig. Heute klingt das ganz anders. Eine Teilmobilmachung hat der russische Machthaber am Morgen in einer Fernsehansprache angekündigt. Konkret heißt das, schon ab heute sollen 300.000 Reservisten eingezogen werden. Außerdem werde die russische Waffenproduktion hochgefahren. Das Ganze kommt einen Tag nach den hastig angesetzten Volksabstimmungen über einen Anschluss der besetzten Gebiete an Russland, die schon am Wochenende beginnen sollen. Begründet hat Putin die nächste Eskalationsstufe in seinem Angriffskrieg mit angeblichen Bedrohungen aus dem Westen. Einzelheiten von unserer Russland-Korrespondentin Marta Wilczynski.
Wohl selten wurde eine Ansprache des russischen Präsidenten mit so viel Spannung erwartet. Eigentlich hätte sie gestern Abend ausgestrahlt werden sollen, wurde dann aber ohne Begründung auf den heutigen Morgen verlegt. Um kurz nach 9 Uhr Moskauer Zeit war es dann soweit. Thema seiner Rede solle die Lage im Donbass und der Verlauf der sogenannten militärischen Spezialoperation sein, verkündete Wladimir Putin gleich zu Beginn und stellte nach langer rhetorischer Vorbereitung fest, dass die russische Armee in Wirklichkeit gegen die, Zitat, gesamte Militärmaschine des kollektiven Westens kämpfe. In dieser Situation halte ich es für notwendig, die folgende Entscheidung zu treffen. Es ist der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, vollkommen angemessen, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilisierung in der Russischen Föderation durchzuführen. Ich wiederhole: Wir sprechen von einer Teilmobilisierung. Letzteres deutlich zu machen erschien wichtig, hatten doch vor allem Kritiker aus dem rechten Lager angesichts des für sie unzufriedenstellenden Verlaufs des Militäreinsatzes zuletzt eine generelle Mobilmachung gefordert. Nun stellte Putin klar: Nur Bürger, die sich derzeit in der Reserve befinden, werden dem Militärdienst unterzogen. Und vor allem diejenigen, die in den Streitkräften gedient haben, über bestimmte militärische Spezialisierungen und entsprechende Erfahrungen verfügen. Bevor sie zu Einheiten geschickt werden, werden sie unbedingt eine zusätzliche militärische Ausbildung durchlaufen, wobei die Erfahrung einer speziellen Militäroperation berücksichtigt wird. In einem anschließend ausgestrahlten Interview mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu fügte dieser noch hinzu, dass es auch keine Mobilmachungen an Schulen oder Universitäten geben werde und nannte die Zahl von rund 300.000 Reservisten. Für Unruhe in der Bevölkerung sorgt die Ankündigung trotzdem. Laut Meldungen russischer Medien sollen Direktflüge von Moskau nach Jerewan in Armenien oder Istanbul in der Türkei bereits ausgebucht sein. Mit der Teilmobilisierung soll heute noch begonnen werden. Auch endete die Ansprache des russischen Präsidenten nicht ohne eine deutliche Warnung an den Westen, dem er nukleare Erpressung vorwarf. Diejenigen, die sich solche Aussagen zu Russland erlauben, möchte ich daran erinnern, dass unser Land auch über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt, die in einigen Komponenten moderner sind als die der NATO-Staaten. Und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff. Sollte Russland nach Abschluss der vermeintlichen Referenden in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sowie in den aktuell von Russland besetzten Gebietsteilen in Cherson und Saporischschja diese Regionen an sein eigenes Staatsgebiet angliedern, so würde der von Putin erwähnte Schutz Russlands nach der Logik Moskaus auch dort greifen.
Soweit der Bericht unserer Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski. Und über die aktuelle Entwicklung im russischen Krieg gegen die Ukraine spreche ich jetzt mit dem Oberst AD und Experten für Osteuropa und Verteidigungspolitik, Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Richter, Putin mobilisiert jetzt also 300.000 Reservisten. Wie sehr wird der Konflikt dadurch eskaliert?
Also zunächst mal hat Russland feststellen müssen, dass ihr bisheriger Kräfteansatz nicht ausgereicht hat. Diese sogenannte Spezialmilitäroperation ist nicht zu einem durchschlagenden Erfolg gekommen. Im Gegenteil, die zweite große Schlappe nach der Schlappe von Kiew haben die Russen ja vor 2 Wochen eingesteckt bei Charkiw. Und sie haben derzeit nicht genügend Landstreitkräfte, um nun einen Gegenschwerpunkt zu bilden oder gar eine Gegenoffensive einzuleiten. 60% aller Landstreitkräfte Russlands sind im Ukraine-Krieg bereits gebunden. Und Russland ist ein weites Land mit vielen strategischen Hotspots. Die müssen auch natürlich bewacht werden. Das heißt, man kann nicht mehr allzu viele Reserven dort herausbringen. Russland sieht sich jetzt gezwungen zu erklären, dass man doch im Krieg ist. Und das ist schon ein erheblicher Schritt, auch innenpolitisch. Und diesen Schritt will man damit begründen, dass man über Referenden bestimmte eroberte Gebiete zum Staatsgebiet erklärt und dann sagt, es findet ein Angriff auf Russland statt, an dem natürlich die NATO mit Schuld trägt und deswegen müsse man mobilisieren.
Vor Putins Rede heute war ja sogar darüber spekuliert worden, ob er eine Generalmobilmachung anordnen würde. Was könnte ihn bewogen haben, es zuerst eine Nummer kleiner zu halten?
Eine Generalmobilmachung würde ja bedeuten, dass man in einem großen Krieg sich befindet. Und man würde sich auch in Russland fragen, mit wem wird dieser Krieg eigentlich geführt? Denn derzeit ist der Kriegsgegner, der kämpfende Kriegsgegner ja nur die Ukraine, klar. Man sagt auch, die NATO sei letztlich beteiligt, weil sie ja die Waffen liefert. Aber man muss das auch in der Perspektive sehen. Die Ukrainer selber sind ja eine sehr kampfstarke Armee. Sie waren die zweitstärkste Armee am 24. Februar. Zu Kriegsbeginn in Europa nach den Russen, ohne die Türkei zu rechnen, mit immerhin 1100 Kampfpanzern. Das ist viermal so viel, was die Bundeswehr aktiv hat. Und damit haben die Russen von vornherein eigentlich den Fehler gemacht, eine Aktivstärke für den Angriff zusammenzustellen, die zu gering war, die weitaus geringer war als das, was man gebraucht hätte. Würde man aber jetzt eine Totalmobilmachung, eine Vollmobilmachung veranschlagen, dann müsste man ja die Begründung haben, dass man sich in einem großen Krieg mit, sei es der NATO oder mit einem anderen Staat befindet, der Russland als Ganzes herausfordert, dass es Angriffe auf russisches Staatsgebiet gibt etc. Das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß, auch für die russischen Verhältnisse und für die innenpolitische Diskussion. Und deswegen hat er sich jetzt für die Teilmobilmachung entschieden.
Jetzt sollen also diese 300.000 Reservisten die Wende bringen. Wie sieht es denn eigentlich um deren Einsatzbereitschaft aus?
Also es handelt sich bei den Soldaten, oder noch sind sie Zivilisten, die seit heute einberufen werden sollen, um Reservisten. Das bedeutet, es sind Menschen, die schon in den Streitkräften gedient haben, die also eine Ausbildung hinter sich haben, die vielleicht sogar Einsatzerfahrung haben, die aber schon seit längerer Zeit eben nicht mehr in den Streitkräften sind, sondern im Zivilleben. Sie müssen jetzt aus der Industrie oder aus ihren Zivilbereichen jedenfalls herausgeholt werden. Und wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, zu denen sie gedient haben, dann ist es auch wichtig oder notwendig, sie nochmal auszubilden, also eine Ergänzungsausbildung vorzunehmen. Das Ganze wird nicht von heute auf morgen gehen, denn auch diese Mobilisierung, die strukturelle Mobilisierung dauert ja eben auch. Man muss ja solche Leute dann auch in Strukturen einbinden, in militärische Strukturen. Die müssen sich erstmal finden, dann muss man ausbilden und dann muss man sie an die Front schicken. Ich rechne damit, dass das nicht in wenigen Tagen passiert, sondern 2 bis 3 Monate dauert, bis die wirklich zur Verfügung stehen. Andernfalls würde man wieder schlecht ausgebildete, gerade mal eben grob strukturierte, einberufene Verbände bilden, die dann eben auch nicht durchschlagskräftig sind. Wir werden sehen, wie Russland sich hier entscheidet. Aber eins ist sicher, von heute auf morgen geht das nicht. Ich denke, dass die erste Reaktion sein wird, dass die Russen ihren Luftkrieg verstärken.
Aber Sie haben schon angedeutet, die Russen stehen ja unter Druck, auch unter Zeitdruck. Deshalb soll ja schon jetzt am Wochenende, sollen ja schon die besetzten Gebiete in diesen inszenierten Referenden ihren Beitrittswunsch zur Russischen Föderation erklären. Und Putin hat schon angekündigt, dass er sie dann als russisches Territorium betrachtet. Und Russland werde, so wörtlich, alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen. Wie interpretieren Sie das?
Ja, also viele lesen daraus natürlich eine implizite Drohung, notfalls auch Nuklearwaffen einzusetzen. Das halte ich für unrealistisch, auch aus russischer Sicht für unrealistisch, dass man die Drohung aufrechterhält. Ist klar, das ist ein Teil der Abschreckungspolitik, die man dann eben betreibt. Aber ich meine, es ist doch völlig durchsichtig, dass man jetzt versucht, über Referenden, die ja nie frei, fair und so weiter sein können, in Gebieten, die teilweise zerstört sind, wo die Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist oder nur noch zum Teil, dass man so etwas veranstaltet und dass die Russen glauben, irgendjemand auf der Welt würde so etwas anerkennen, selbst ihre Verbündeten nicht vermutlich. Das ist alles Illusion. Man will sich damit aber einen Vorwand schaffen, um zu sagen, wenn russisches Staatsgebiet angegriffen wird, müssen wir unsere Ressourcen mobilisieren. Ich sehe das eher im Zusammenhang mit dieser Teilmobilisierung. Wir haben ja auch einen Tag davor gehört, dass es Strafgesetze gibt, wo das Wort Krieg und Teilmobilisierung zum ersten Mal verwendet worden ist, sodass man also auch für das, wie man dort sagt, sich freiwillig in Gefangenschaft zu begeben, bestraft werden kann. Das heißt, man richtet sich jetzt schon auf einen größeren Krieg ein, aber man stuft es noch ab, sagt Teilmobilisierung und will noch nicht die gesamte Wirtschaft mobilisieren, denn das hätte ja auch noch weitere Einschnitte in den Lebensstandard Russlands und ist mit hohen innenpolitischen Risiken verbunden.
Also Sie gehen nicht davon aus, dass wenn jetzt zum Beispiel eine ukrainische Gegenoffensive in diesen dann offiziell annektierten Gebieten beginnt, dass er dann mit anderen Waffen als bisher den Konflikt noch weiter eskalieren könnte?
Also Sie sprechen ja implizit jetzt wieder auf Nuklearwaffen an. Ich glaube, dass ein Nuklearwaffeneinsatz, der hätte solche verheerenden Folgen, wenn er in der Ukraine stattfindet, übrigens auf beiden Seiten, auf der ukrainischen, auf der russischen Seite. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, auch aus russischer Sicht nicht, Gebiete und zu zerstören oder Bevölkerungsteile umzubringen, die ja eigentlich Russland oder zum russischen Staatsgebiet gehören sollen. Er würde weiter die russischen Streitkräfte gefährden, nicht nur die ukrainischen. Und er würde vor allen Dingen eines tun, er würde das nukleare Tabu brechen, das seit 1945 gilt. Das heißt, wer dieses nukleare Tabu bricht, ist weltweit isoliert, ist weltweit der Outcast. Selbst die Verbündeten, selbst China werden das nicht gutieren, das ist nicht in deren Interesse. Und Russland würde weltweit allein dastehen. Und drittens müsste Russland damit rechnen, dass die NATO insgesamt mit einer bisher ungekannten Härte reagieren wird.
Sagt der Oberst AD und Experte für Osteuropa und Verteidigungspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Wolfgang Richter. Das Gespräch mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das russische Regime eskaliert den Konflikt in der Ukraine also weiter und Kriegsherr Putin versucht gleichzeitig den Westen mit ominösen Drohungen einzuschüchtern. Die Strategie dahinter ist klar, wir haben es gerade gehört, Putin hofft, dass der Westen davor zurückschreckt, die Ukraine weiter oder sogar noch stärker zu unterstützen. Ob dieses Kalkül aufgeht, wird sich zeigen. Heute in Berlin zumindest klang es so, als wolle man sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Reaktionen fasst Kai Küstner zusammen.
Scharfe Kritik gepaart mit dem Aufruf, sich von Russland nicht einschüchtern zu lassen. So fallen die ersten Reaktionen im politischen Berlin aus. Von einem schlimmen und falschen Schritt spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck. Von einer weiteren Eskalation des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mit Blick auf Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung. Habeck gelobte aber auch:
Jedenfalls ist für mich und für die Bundesregierung klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden.
Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sieht in Putins Ankündigungen Schwäche, nicht Stärke, wie Lambsdorff auf Twitter schrieb. Auch die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger sieht in der Teilmobilmachung und den angekündigten Referenden in den annektierten Gebieten ein Zeichen dafür, wie sehr der russische Präsident unter Druck stehe. Er kann die eigene Schwäche auch nicht mit noch so viel Propaganda in Russland weglügen. Daher dürfen wir uns jetzt erst recht keine Angst machen lassen, erklärte Brugger. Ganz ähnlich die ersten Reaktionen aus der Union. Putins Teilmobilmachung darf uns nicht einschüchtern, sondern zeigt die militärische Schwäche Russlands. So sieht es der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der die Ampelkoalition bei der Gelegenheit noch einmal zu Panzerlieferungen an die Ukraine drängt. Die seien dringend notwendig, um die Gegenoffensive zu unterstützen.
Soweit also erste deutsche Reaktionen auf die neue Eskalation im Krieg gegen die Ukraine. Noch vor der Fernsehansprache Putins hatte in der Nacht deutscher Zeit Bundeskanzler Scholz vor der UNO-Vollversammlung in New York gesprochen, zum ersten Mal. Und auch diese Rede stand im Zeichen der russischen Aggressionspolitik.
Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, Er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können. Wir unterstützen die Ukraine dabei mit aller Kraft, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen.
Es ging aber nicht nur um Russland und die Ukraine in Scholz' Jungfernrede vor der UNO-Generalversammlung, sondern auch ums große Ganze. Und Scholz verfolgt dabei einen vielversprechenden Ansatz, findet unser Korrespondent Kai Clement. Hier sein Kommentar.
Respekt. Erinnert sich noch jemand? Es war das Wahlkampfwort von Olaf Scholz. Jetzt hat er erstmals bei den Vereinten Nationen gesprochen. Und mit Respekt, wenn auch dem englischen Respect, eröffnet er seine Rede in New York. Dahinter verbirgt sich ein anspruchsvolles Konzept, das nicht weniger als eine neue Weltordnung meint. Eine des Respekts eben, statt mit dem überkommenen Machtgefälle zwischen ehemaligen Kolonialmächten und den von ihnen heimgesuchten Staaten. Im Zeichen dieses Respekts steht seine Rede vor den Vereinten Nationen. Da geht es um weit mehr, als Russland für seinen Überfall rhetorisch abzustrafen. Scholz spricht von einer globalen Friedensordnung, die sich gegen Imperialismus und Neokolonialismus durchsetzen müsse. Er fordert mehr Zusammenarbeit, mehr Partnerschaft, mehr Beteiligung. Natürlich geht es auch um den Versuch, Länder bei der Stange zu halten, die den Ukraine-Krieg eher aus der Ferne verfolgen, die ihn als einen europäischen Krieg betrachten und sich über eine gewisse Doppelmoral wundern dürften von Europäern, die sich mit dem Krieg im Jemen oder in Syrien offenbar abgefunden haben, die nun aber angesichts von Waffengewalt vor ihrer Haustür das ganze Arsenal von Sanktionen und Waffenlieferungen aufbieten und um weltweiten Rückhalt werben. Doch es spricht viel dafür, dass Olaf Scholz nicht nur Verbündete gegen Russland sucht, sondern dass es ihm ernst ist mit seiner neuen Weltordnung des Respekts. Da war der G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Dorthin hat er als Gastgeber auch Indien, Indonesien, Argentinien, Südafrika und Senegal eingeladen. In New York spricht er mit den sogenannten kleinen Inselentwicklungsländern und der afrikanischen Gruppe. Er nimmt am Ernährungsgipfel teil. Noch sind für das neue Miteinander viele Leerstellen zu füllen. Sonst bliebe es bei einer reinen Gegenerzählung in erster Linie zu Russland. Und das wäre zu wenig für das große Ziel, das Olaf Scholz bei den Vereinten Nationen skizziert hat. Dieses Ziel braucht Vertrauen, Zeit, gemeinsame Grundprinzipien, damit es eben nicht nur ein kurzes Aufflackern in Zeit.
Seitdem.
Soweit der Kommentar von Kai Clement. Und auch das nächste Thema hat unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Uniper, der größte Gasversorger in Deutschland, soll verstaatlicht werden. Das heißt, der Bund übernimmt rund 99% der Uniper-Aktien. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat das am Vormittag so begründet.
Seit dem 1.9. fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Insgesamt haben wir die Situation ganz gut bewältigt, aber für Uniper hat sich die Situation dadurch deutlich dramatisiert und deutlich verschlechtert. Uniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50% aus russischem Gas und steht für 40% der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen zwang zum Handeln. Nach einer Marktanalyse und Prüfung von Alternativen haben wir die Entscheidung getroffen, wie eben dargestellt, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen,
sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Uniper soll also verstaatlicht werden. Frage an unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas. Herr Nikschas, kann der Bund ein privates Unternehmen so einfach übernehmen?
Ganz einfach ist das natürlich nicht, aber da müssen schon bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel, dass eine Verstaatlichung auch im Sinne der Allgemeinheit geschehen muss. Und im Fall von Uniper ist das offenbar gegeben und auch sehr dringlich. Der Staat war zwar schon eingestiegen mit 30%, aber man muss sagen, dem Konzern geht weiter das Geld aus. Die Lage wird immer schwieriger, schon seit kein Gas mehr durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließt. Und jetzt zieht der Bund quasi die Reißleine, muss man sagen, um den Konzern zu sichern, weil man sagen muss, wenn Uniper fällt, könnte das auch viele andere Firmen mit in den Abgrund ziehen. Um das zu verhindern, greift man jetzt eben zu diesem doch drastischeren Schritt.
Ist denn schon absehbar, wie viel die Übernahme kosten wird?
Also geplant ist eine Kapitalerhöhung von 8,5 Milliarden Euro. Der Bund kauft entsprechende Anteile vom finnischen Mutterkonzern Fortum. Außerdem werden weitere 8 Milliarden fällig, um Garantien und Darlehen abzulösen. Zusammengenommen mit dem ersten Rettungspaket von Juli ergibt sich da schon ein Gesamtvolumen von fast 30 Milliarden Euro. Deswegen gehen Beobachter auch davon aus, dass diese Uniper-Übernahme die größte Rettungsaktion für ein einzelnes Unternehmen sein wird in der bundesdeutschen Geschichte.
Apropos Geschichte, wegen der Corona-Krise hatte sich der Bund ja zum Beispiel an der Lufthansa beteiligt. Die letzten Aktien hat er vergangene Woche verkauft. Mit Gewinnen unter dem Strich haben die Steuerzahler dabei 780 Millionen Euro verdient. Bei Uniper sieht es aber eher nicht nach einer schnellen Erholung aus, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Also da wird man nicht davon ausgehen können, dass der Staat noch Gewinne daraus zieht. Zuletzt hat Uniper täglich Verluste von 60 Millionen Euro gemacht, weil man einerseits eben die Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Firmen hat und andererseits eben Gas nun aus anderen Quellen teuer einkaufen muss. Und solange sich an dieser Lage nichts ändert, gibt es auch keine Aussicht auf eine Besserung dieser wirtschaftlichen Lage. Daher betonte Robert Habeck auch die Dringlichkeit dieser Verstaatlichung. Die Alternative wäre tatsächlich gewesen, Uniper pleite gehen zu lassen. Und dann hätten aber auch viele Stadtwerke wohl Schwierigkeiten bekommen bei uns, die ihren Kunden dann auch kein Gas mehr hätten liefern können. Also diesen Dominoeffekt wollte man unbedingt vermeiden.
Habeck will Stand jetzt an der umstrittenen Gasumlage festhalten. Aber das würde ja bedeuten, dass die Gaskunden letztlich ein Staatsunternehmen unterstützen müssen. In der Koalition gibt es dagegen rechtliche Bedenken. Wie geht Habeck jetzt damit um?
Ja, Habeck bestätigt diese Bedenken. Er sagt auch, das könnte tatsächlich problematisch werden und hat angekündigt, dass es jetzt in den 3 Monaten, die eine Verstaatlichung dauern wird, jetzt auch eine Prüfung geben soll, so lange wie dieser Prozess dauert. Finanzminister Christian Lindner aber sagte eben, die Gasumlage, die müsse gar nicht mehr auf den Prüfstand. Man hätte das bereits zu Ende geprüft. Eine Erhebung dieser Umlage, die sei auch nach einer Verstaatlichung von Uniper konform. Also ganz einig scheint man sich da in der Bundesregierung noch nicht zu sein. Allerdings drängen auch andere Stimmen, zum Beispiel die SPD-Bundestagsfraktion, darauf, das Ganze sich nochmal genauer anzuschauen, weil man natürlich vermeiden möchte, dass die Steuerzahler, sage ich mal, am Ende doppelt draufzahlen.
Soweit diese Informationen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas. Der Gasversorger Uniper soll also verstaatlicht werden. Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie kommt die Nachricht von der Verstaatlichung bei den Anlegern an?
Also das kommt drauf an. Wer Geld beim finnischen Mutterkonzern Fortum angelegt hat, der dürfte die Korken knallen lassen. Die Aktie steuert aufs größte Plus ihrer Geschichte zu, ist zeitweise um fast 20% nach oben geklettert. Ja, dagegen ist das Papier von Uniper im freien Fall, muss man eigentlich sagen. Hat sie erst mehr als 20, dann sogar an die 40% verloren. Das ist insofern nicht verwunderlich, als bei einer so hohen Beteiligung des Bundes natürlich kaum noch was übrig bleibt für die Aktionäre. Übers Jahr gesehen hat die Uniper-Aktie über 90% verloren. Mit einem großen Absturz nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Wer die Aktie vor dem Krieg im Januar gekauft hat, ja, für den ist das jetzt im Grunde ein Totalverlust.
Ja, apropos Krieg, da gibt es ja auch eine neue Entwicklung. Wie stark beeinflusst denn die von Russland jetzt angekündigte Teilmobilmachung heute das Börsengeschehen?
Ja, also was direkt auffällt, ist, dass die Papiere von Rüstungskonzernen europaweit zulegen. Hensoldt zum Beispiel plus 8%, Papiere von Rheinmetall plus 7%. Es legen auch die Preise für Gas und Öl zu, zum Beispiel die Nordseesorte Brent plus 1%. Also da ist die Verunsicherung schon mit Händen zu greifen. Allerdings, es verunsichert eben auch die Sorge vor einer neuen kräftigen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed heute Abend unserer Zeit dann.
Also der Kampf gegen die hohe Inflation, wie kräftig könnte die Fed denn an der Zinsschraube drehen?
Also einmal ganz rum, dass es einen vollen Prozentpunkt nach oben geht, das schließen durchaus einige auch nicht aus. Als ziemlich sicher gilt aber, dass es 0,75 Prozentpunkte mehr schon werden könnten. Und dann wird sich zeigen, ob sich die Aktienmärkte eben schon drauf eingestellt hatten, wie viele Akteure das eingepreist haben oder eben auch nicht, ob es dann Rücksetzer gibt. Zinserhöhungen machen Kredite teurer, Investitionen unattraktiver und sind an den Börsen entsprechend unbeliebt.
Es wäre dann ja die 5. Erhöhung in diesem Jahr. Übertreibt die Fed es inzwischen, wie manche warnen?
Ja, die Warnungen sind durchaus da. Das wird man erst hinterher sehen, ob die Fed diese Feinsteuerung jetzt eben richtig erwischt, die Wirtschaft nicht in eine dauerhafte Rezession reinrutschen zu lassen und eben die Inflation in den Griff zu kriegen.